Direkt aus Europa Nummer 369, Seite B.
Schweizer Radio DRS.
9 Uhr, Nachrichten.
In Tripolis stürmen die Rebellen das Hauptquartier Gaddafis. Vom Diktator und seinem Clan aber fehlt jede Spur. Ein ungewöhnlich heftiges Erdbeben erschüttert weite Teile der amerikanischen Ostküste. Selbst das Weiße Haus wackelt. Und die japanische Regierung beschließt Maßnahmen, um den Yen-Höhenflug zu stoppen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. In den Straßen der libyschen Hauptstadt Tripolis wird weiter geschossen und gleichzeitig finden Freudenkundgebungen statt. Den Rebellen ist am dritten Tag nach dem Einmarsch die Erstürmung des Hauptquartiers des Diktators geglückt. Doch Muammar Gaddafi und sein Clan waren nicht mehr da. Von ihnen fehlt jede Spur. Martin Dure.
Trotz schwerer Bombenangriffe der NATO-Flieger und tagelanger Belagerung schien Gaddafis Hauptquartier uneinnehmbar. Es erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 6 Quadratkilometern und ist von hohen und scharf bewachten Betonmauern umgeben. In der Nacht dann gelang es den Rebellen, diese Mauern zu durchbrechen. Sie stürmten die Anlage, Dutzende von Gebäuden auf dem Gelände. Sie erbeuteten Waffen und Fahrzeuge und nahmen mit, was transportierbar war. Danach, berichten Reporter, war in der ganzen Stadt Gewehrfeuer zu hören, meist wohl Freudenschüsse, vermutet der Reporter der BBC. Dennoch versuchten Gaddafi-treue Einheiten weiter, Terrain zurückzugewinnen. Es kam erneut zu Gefechten in den Straßen der Hauptstadt. Nur Gaddafi selbst hat nicht in Babalassisia ausgeharrt, um seine Gegner zu empfangen. Er hat sich möglicherweise schon früher abgesetzt und soll in einer Audiobotschaft sein Verschwinden aus dem Hauptquartier als taktischen Rückzug bezeichnet haben. Die Rhetorik eines Gejagten.
Die Menschen an der amerikanischen Ostküste haben Glück gehabt. Ein für das Gebiet ungewöhnlich heftiges Erdbeben der Stärke 5,8 war zwar weiterum spürbar, ist aber glimpflich abgelaufen. Zwar wurden aus Sicherheitsgründen einige Regierungsgebäude in Washington vorübergehend evakuiert, so auch das Weiße Haus, doch Berichte über größere Schäden gibt es bisher nicht. Aus Washington Sabine Müller.
Nach Angaben einer Geologin des US-Erdbebenzentrums war es eines der schwersten Beben in dieser Gegend seit Jahrzehnten. Das Epizentrum lag im US-Bundesstaat Virginia, etwa 130 Kilometer südlich der Hauptstadt Washington. Die Erdstöße waren im Umkreis von vielen hundert Kilometern zu spüren. Etwa 30-40 Sekunden lang bebte die Erde, Häuser wackelten, Gegenstände fielen aus den Regalen, verängstigte Menschen liefen ins Freie. In Washington wurden unter anderem das Pentagon und das Kapitolsgebäude kurzzeitig evakuiert. Augenzeugen berichten, die Menschen dort hätten zuerst Angst gehabt, es könne sich um einen Anschlag handeln. Kurz vor dem 10. Jahrestag der Anschläge vom 11. September sind die Amerikaner besonders wachsam. Das Handynetz in vielen Teilen der Ostküste war kurz nach dem Beben so überlastet, dass es zusammenbrach. Das Zentrum des Bebens lag knappe 6 Kilometer unter der Erdoberfläche. Das ist vergleichsweise flach.
Während die Menschen an der US-Ostküste also auf Nachbeben gefasst sein müssen, warnen die Behörden auch vor dem ersten Hurrikan der diesjährigen Saison im Atlantik. Der Wirbelsturm Irene wird in den nächsten Tagen an der Ostküste entlangziehen. Iran hat einem Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA erlaubt, mehrere Nuklearanlagen zu inspizieren. Dies sagte der iranische IAEA-Botschafter in Paris. Die Inspektoren hätten unter anderem das Kraftwerk in Bushehr untersucht. Dieses wurde mit russischer Hilfe gebaut und soll noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen. Das IAEA-Team habe auch mehrere Anlagen zur Urananreicherung besucht, hieß es weiter. Die japanische Regierung hat ein Sonderprogramm zur Stützung der Wirtschaft angekündigt. Geplant ist ein Fonds über umgerechnet fast 80 Milliarden Franken. Ziel sei es, den Höhenflug des Yen zu stoppen und damit der Exportindustrie zu helfen, sagte der japanische Finanzminister. Trotz der Ankündigung stieg der Yen weiter zum Dollar. Er kam letzte Woche auf ein Rekordhoch. Er war auf ein Rekordhoch geschnellt und hat seither kaum an Wert verloren. In Tokio schloss der Nikkei-Index bei 8.640 Punkten. Das ist ein Minus von 1,1%. Und das Wetter. Heute ist es oft sonnig und 29 bis 33 Grad heiß. Das waren die Nachrichten von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Um 8:06. Guten Morgen, am Mikrofon Florian Hauser. Um Spieltheorie geht es jetzt gleich in Kontext. Die meisten Naturwissenschaften haben ihre großen Theorien, so zum Beispiel die Biologie, die Evolutionstheorie oder die Physik, die Relativitätstheorie. Den Sozialwissenschaften hingegen fehlt bisher eine solche übergreifende Theorie. Die Spieltheorie versucht, menschliches Verhalten mathematisch so zu beschreiben wie die verschiedenen Spielzüge beim Schach. Hören Sie eine Sendung von Pascal Bieber.
Spieltheorie ist ein Analogon zur Elementarteilchentheorie in der Physik, denn Spieltheorie ist ein theoretischer Ansatz, um Interaktionen zwischen Individuen zu verstehen, so wie eben Elementarteilchentheorie ein Ansatz ist, um die Interaktionen zwischen physikalischen Teilchen zu verstehen.
In allen Sozialwissenschaften hat man es ja mit Entscheidungen zu tun. Menschen handeln und aus den Ergebnissen der menschlichen Handlungen folgen Dinge wie Verkehrsstaus oder Leute brechen Normen, es gibt Kriminalität, es gibt Institutionen. Alles entwickelt sich ja letztlich aus den menschlichen Handlungen. Also stehen die am Beginn und deswegen brauchen wir Theorien über Entscheidungen. Und da sehr, sehr viele Entscheidungen eben andere Menschen betreffen und die Ergebnisse dieser Entscheidung von anderen Menschen abhängig sind, spielt die Spieltheorie eine ganz große Rolle, praktisch in allen Sozialwissenschaften, in der Soziologie, in den Politikwissenschaften, in der Ökonomie und selbst die Biologen wenden die Spieltheorie heute an.
Der Mensch ist ein Spieler, nicht nur beim Schach oder beim Kartenspiel, auch im Alltag, auch bei großen historischen Ereignissen. Tag ein, Tag aus spielt der Mensch unzählige strategische Spiele. Das ist die Grundannahme der Spieltheorie, seit sie in den 1950er Jahren erfunden wurde.
Spieltheorie ist ein Zweig der Entscheidungstheorie. Und zwar sind es Entscheidungen, bei denen das Ergebnis davon abhängt, was andere Menschen tun. Denken Sie einmal, man sitzt im Verkehrsstau. Und Sie hören jetzt in den Autonachrichten, es gibt eine Umgehungsmöglichkeit. Dann überlegen Sie, soll ich diese Umgehungsmöglichkeit wahrnehmen? Denken aber vielleicht, oh, auf diese Idee werden viele andere auch kommen. Bleibe ich doch lieber hier. Vielleicht denken Sie, die anderen denken auch so und wählen dann die Umgehungsmöglichkeit. Dann sind Sie bei Spieltheorie, wenn Sie solche Überlegungen machen.
Sagt der Soziologe und Spieltheoretiker Andreas Diekmann von der ETH Zürich. Die Spieltheorie hält für fast jede erdenkliche Situation aus dem menschlichen Alltag ein Spiel bereit. Andreas Diekmann:
Von morgens zum Aufstehen bis abends ins Bett gehen, werden Sie ganz viele verschiedene Spiele erleben. Eine harmlose Version, dass Sie sich als Fußgänger auf der Straße dort auf dem engen Gehsteig begegnen und Sie wollen nach links ausweichen und der andere weicht zur gleichen Seite aus und es ist die Gefahr der Kollision, dann gehen Sie wieder zur anderen Seite. Also auch das ist ein Spiel.
Eine berühmte spieltheoretische Situation ist die sogenannte Tragik der Allmende. Eine Allmende ist ein Stück landwirtschaftlicher Fläche, das allen Mitgliedern einer Gemeinschaft zur Nutzung offen steht.
Jeder bäuerliche Haushalt hatte dort ein Interesse daran, die Ressourcen möglichst gut zu nutzen, aber das führt zur Überweidung. Und also hat sich im Laufe der Zeit evolutionär haben sich Normen und Regeln entwickelt. Sie können das auch weltweit beziehen, was die kleine Allmende im Schweizer Alpenland ist, das ist für unseren Globus ist das Problem des Klimawandels und genauso geht es hier um die Übernutzung von Ressourcen und das Problem existiert dort genauso von der logischen Struktur her, nur in einem viel größeren weltweiten Ausmaß. Also es geht immer darum, Spiele, die man vorfindet und die zu ungünstigen Ergebnissen führen, so umzugestalten durch entsprechende Regeln, dass sie im allgemeinen Interesse sich die Leute verhalten. Es gibt ja nicht nur Bestrafungen, sondern es gibt ja auch Belohnungen. Es gibt ja positive Anreize, dass man so handelt, dass man gleichzeitig niemand anders schädigt.
In den bisher gehörten Beispielen gehen die Spieltheoretiker jeweils von rational handelnden Mitspielern aus. oft auch vom Bild des Homo oeconomicus, der auf die Maximierung des eigenen Nutzens aus ist. Doch Menschen handelten oft gerade nicht nach diesem Modell, sagt der Soziologe Andreas Diekmann.
Erstens sind manche Situationen so komplex, dass ein menschliches Gehirn überhaupt nicht die rationale Strategie erkennen könnte. Darüber hinaus aber auch, selbst wenn die Menschen das Spiel erkennen, müssen sie nicht unbedingt im Sinne der Annahme des materiellen Selbstinteresses entscheiden, sondern es kommen ja auch andere Dinge ins Spiel. Man möchte vielleicht jemand anders was Gutes tun oder man ist neidisch. Also alle diese Motive können mit in die Entscheidung hineinfließen, und die moderne sogenannte verhaltensorientierte Spieltheorie, das ist der Begriff, die Idee ist eine Anreicherung der klassischen Modelle der Spieltheorie durch psychologische Motive, die in die Entscheidung mit einfließen.
Dass auch Fairness oder ein Gemeinsinn bei Entscheidungen eine Rolle spielen, das haben die Wirtschaftswissenschaften mit ihrem Homo oeconomicus lange vernachlässigt.
Jetzt ist es 9:55.
Deutschlandradio Kultur.
Der Übergang vom Zivildienst zum Bundesfreiwilligendienst. Willkommen zum Länderreport. Am Mikrofon ist Julius Stucker. Am 1. Juli wurde die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Das bedeutete auch das Ende des Zivildienstes. Bis zuletzt waren es noch rund 90.000 junge Männer, die jährlich in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, in Altenheimen und Behinderteneinrichtungen oder bei sonstigen sozialen Einrichtungen ihren Dienst leisteten. Ein freiwilliger Ersatz wurde ins Leben gerufen, um die Lücke zu füllen, die der Wegfall der Zivis bedeutete. Der Bundesfreiwilligendienst. Wir wollen heute einen Blick auf den Übergang von Zivil zu Bundesfreiwilligendienst werfen. Melanie Grundei.
Der Bundesfreiwilligendienst steht Männern und Frauen in jedem Alter offen, und auch die Nationalität der Bewerber spielt keine Rolle. Vorgesehen ist eine Tätigkeit in Vollzeit, ab einem Alter von 27 Jahren ist aber auch Teilzeit möglich. Der Dienst dauert zwischen 6 und 24 Monaten. Eingesetzt werden die Buftis, wie sie in Anlehnung an die Zivis genannt werden, in der Kinder- und Jugendhilfe, der Gesundheits- und Altenpflege, in der Behindertenhilfe, der Zivil- und Katastrophenhilfe sowie in Kultur, Sport, Integration und Naturschutz. Unter dem Motto »Nichts erfüllt mehr als gebraucht zu werden«, Bundesfamilienministerin Christina Schröder.
Ab heute geht es darum, junge Menschen zu begeistern für den Bundesfreiwilligendienst. Da darf es keine Weihnachtsfeier mehr in einem Seniorenheim geben, ohne dass gefragt wird, hat Ihr Enkel denn schon mal überlegt, nach dem Abi bei uns ein Jahr Bundesfreiwilligendienst zu geben?
Das Problem besteht nicht darin, dass sich nicht genügend junge Menschen freiwillig engagieren wollen. Das zeigt das besser bekannte Freiwillige Soziale Jahr. Es wird von den Ländern verwaltet, aber vom Bund zum größten Teil finanziert. Es ist im Gegensatz zum Bundesfreiwilligendienst nur jungen Menschen zugänglich, ansonsten jedoch inhaltlich weitgehend identisch, und es ist nach wie vor sehr populär. Das Problem besteht im kurzen Zeitraum für die Umstellung. Die Freiwilligen des neuen Bundesfreiwilligendienstes erhalten ein monatliches Taschengeld von bis zu 330 Euro. Sachleistungen wie Verpflegung und Arbeitskleidung. Ein Mietzuschuss gibt es nicht. Mittlerweile meldet das Bundesfamilienministerium 12.000 abgeschlossene Verträge. Und die Wohlfahrtsverbände sind sich sicher, es werden noch mehr.
Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Dietrich Mohaupt, berichtet von einem positiven Beispiel aus dem Norden.
Also es ist ein grandioses gesellschaftliches Experiment. Es gibt auch meines Wissens kein anderes Land auf der Welt, was ernsthaft versucht, Freiwilligkeit, Freiwilligendienste in dieser Form zu entwickeln.
Ich war mir von Anfang an sicher, dass ich nach dem Abi nicht sofort studieren möchte, sondern erstmal ein Jahr nicht wirklich Pause machen, sondern schon was Sinnvolles tun.
Ich wollte mal was ganz, ganz Neues machen, mal auch so ein bisschen vom Stadtleben wegkommen. Und Hoge hat mich, oder insgesamt die Nordsee, hat mich sehr angesprochen. Ich war auch früher mit meinen Eltern oft im Urlaub hier.
Bundesfreiwilligendienst leisten, wo andere ihren Urlaub verbringen. Das hat seinen ganz eigenen Reiz. Die Hallig Hoge ist die zweitgrößte der 10 Halligen im Wattenmeer vor Schleswig-Holstein. Auf 10 künstlichen Hügeln, den sogenannten Warften, leben insgesamt gut 80 Bewohner. Bis zu 5-mal im Jahr überflutet die Nordsee den größten Teil der Hallig. Bei Landunter bieten nur die Warften noch Schutz vor dem Meer. Zu erreichen ist Hallig-Hooge nur mit dem Schiff, unter anderem von dem kleinen Fährhafen Stroklanungshörn auf der Insel Nordstrand.
So, erst einmal recht herzlich willkommen hier auf der Adler Express im Namen der Reederei, der Besatzung. Wir sind unterwegs zu unseren drei Reisezielen der Hallig-Hooge, Insel Amrum und Insel Sylt. Unser erstes Reiseziel, die Hallig-Hooge, wollen wir pünktlich um 10.25 Uhr erreicht haben.
Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer hat selbst 1986 seinen Zivildienst bei der Schutzstation Wattenmeer geleistet. Seit 16 Jahren kümmert er sich um die Ausbildung der Mitarbeiter und um die Umweltarbeit des Vereins. Jetzt ist er außerdem verantwortlich für den Übergang vom Zivildienst zum neuen Bundesfreiwilligendienst im Wattenmeer.
Der ganze Aufbau unserer Stationen hier und die ganzjährige Betreuung, das funktionierte nur, weil wir junge Leute hatten, die das mit großem Engagement machten.
Die Schutzstation Wattenmeer war 1972 die erste Organisation, die Zivis im Umweltbereich einsetzte. Jahr für Jahr halfen in den insgesamt 18 Stationen an der Westküste, dank Zivildienst und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr, rund 40 junge Menschen bei der Arbeit.
Und jetzt ist zum Glück eben der unmittelbare Übergang geglückt, sodass wir also alle wegfallenden Zivi-Plätze im Prinzip 1:1 in Plätze des Bundesfreiwilligendienstes umwandeln konnten.
Die Arbeit auf Hallig-Hooge oder in den anderen Standorten der Schutzstation Wattenmeer ist eben nicht zu vergleichen mit der zum Teil harten und herausfordernden Arbeit, zum Beispiel in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.
Auf der rechten Seite, etwas weiter oben auf der Sandbank gelegenen, die ersten Seehunde für den heutigen Morgen, oder fahren wir dann auch schön langsam dran vorbei. Die sind seit gut 3 Monaten hier auf der Sandbank und wenn die uns kennen, dann bewegen die sich auch keinen Millimeter. Nur wenn mal ein neuer Seehund dabei ist, der ist dann, der guckt ein bisschen verschreckt, aber die restlichen sind immer total gelangweilt.
Rainer Borcherding macht sich zu Fuß auf den Weg Richtung Hanswarft. Mit dem Bürgermeisteramt, dem Gemeindehaus und der Feuerwehr, ein paar Geschäften, Gaststätten und Museen, so etwas wie der gesellschaftliche Mittelpunkt der Hallig.
Im Zivildienst haben wir eben auch immer aus dem ganzen Bundesgebiet junge Leute gehabt, die hierher kommen wollten. Und wenn wir sie dann kennenlernen und so fragen, dann sind auch immer wieder welche, die sagen, ja, also entweder Nordsee oder gar nicht.
Genau das war vor gut einem Jahr auch das Motto für Niklas Müller aus Bochum. Der 20-jährige Zivi sitzt gemütlich auf einer kleinen Bank und blickt zurück. Ein paar Tage Urlaub mit der Familie auf der Hallig hatten seinen Beschluss bestärkt.
Ich wusste, dass ich meinen Zivildienst gerne machen möchte und von diesem Zeitpunkt, als seitdem ich hier war, wusste ich oder war mir klar, dass ich den Zivildienst gerne hier auf Hooge, ja, also an der Nordsee und vor allem hier auch auf Hooge machen wollte.
13 Monate Zivildienst auf der Hallig gehen für den Blondschopf jetzt zu Ende. Er ist der letzte Zivi der Schutzstation Wattenmeer.
Ob das jetzt ein Zivildienstleistender macht, so wie ich jetzt, oder ein Bufti-Bundesfreiwilligendienstler, das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Mich hat vor allem interessiert, dass die gut eingearbeitet werden und dass sie die Arbeit hier gut weitermachen können.
Zu dieser Arbeit gehören zum Beispiel auch geschichtliche Führungen über die Hallig, Dia-Vorträge im Seminarhaus, die Betreuung von Schulklassen und natürlich auch die wissenschaftliche Arbeit. Insgesamt leben und arbeiten derzeit 5 Freiwillige auf Hallig-Hooge in der Schutzstation. Ihr gemeinsames Domizil ist eine Wohngemeinschaft direkt über den Ausstellungsräumen im Nationalparkhaus am Rand der Hanswarft. Julian Bauer erwartet einiges von seinem Dienst als Bundesfreiwilliger.
Man macht es für sich, man will sich selbst weiterentwickeln, man möchte seinen Horizont erweitern, vielleicht mal gucken, passt das zu mir, mache ich vielleicht sowas später. Aber natürlich ist auch immer der Gedanke dabei, man macht hier auch etwas für die Natur, man macht hier auch für die Gemeinschaft etwas, man tut hier was Gutes. Und das ist beides so, was zusammenspielt und deshalb macht das auch immer Spaß und man ist auch immer motiviert dabei.
Die monatelangen Diskussionen über das geplante Aus für die Wehrpflicht und damit auch das Ende des Zivildienstes, die Sorgen, die das bei vielen Organisationen ausgelöst hat, die auf die Zivis angewiesen waren, und die Zweifel, ob das mit den Bundesfreiwilligen auch alles so klappen würde, all das hat auch Alexandra Bienk anfangs kaum wahrgenommen.
Mir ist es ehrlich gesagt alles erst aufgefallen, nachdem ich meine Bewerbung abgeschickt hatte. Vorher waren alle Leute, denen ich das erzählt habe, die wussten nichts vom Bundesfreiwilligendienst. Das war denen komplett fremd und denen war aber auch so ökologisches Jahr, soziales Jahr komplett fremd. Und dann, nachdem ich mich beworben hatte, sind mir die Diskussionen schon aufgefallen, weil man dann natürlich schon auf das Thema achtet und hört, was die Leute so darüber erzählen.
Am Nachmittag stehen noch weitere Führungen und Exkursionen auf dem Programm, unter anderem ein naturkundlicher Rundgang über die Hallig und eine Vogelexkursion. Viel zu tun für die Bundesfreiwilligen der Schutzstation Wattenmeer, die übrigens von den Hallig-Bewohnern sehr geschätzt werden. Das gilt auch für Hafenmeister Thomas Sturm, der am Schiffsanleger der Hallig das Festmachen der Fähre Adler Express überwacht.
Das sieht auch jeder, dass die Schulis unheimlich viel für die Hallig tun und auch viel für die Gäste tun, die hier kommen. Man gewöhnt sich relativ schnell aneinander. Die wechseln ja nur einmal im Jahr und man kennt sich innerhalb von kurzer Zeit, weil es natürlich auch hier ein bisschen begrenzt ist. Von daher geht das relativ schnell und die meisten sind auch offen aufgeschlossen. Das passt schon.
Nette Worte von den Halligbewohnern für seine Schuttis, also die Mitarbeiter in der Schutzstation. Egal ob Zivis oder Bundesfreiwillige. Das hört auch Rainer Borcherding gern. Während der Rückfahrt nach Nordstrand zieht er eine kurze Zwischenbilanz, gut 2 Monate nach dem Start des neuen Freiwilligendienstes. 36 Zivi-Stellen in seinem Verantwortungsbereich sind 1:1 in die neue Organisationsform übergegangen. Fast reibungslos hat das geklappt. Eine Quote, von der andere nur träumen können. Bei der Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein zum Beispiel konnten von 140 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst erst etwa 60 besetzt werden.
Wir wussten, es muss klappen. Und haben also da alles dran gesetzt, wirklich schon seit November offensiv für den Bundesfreiwilligendienst zu werben, auch wenn die Rahmenbedingungen noch nicht klar waren. Aber wir wussten, wir müssen, und dadurch hat es geklappt.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Das Ostseewellenlied. Weltbekannt geworden als Friesenlied. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld.
Heft hat Glück nur funnen, doch de Sehnsucht bleif. Da in der Großstadt, in Berlin 1907. Martha Müller-Grälert teilt ihre Sehnsucht dem Publikum mit. In einem kleinen Gedichtband. Schelmenstücke. Plattdütsche Gedichte von Martha Müller-Grälert. Das erste Gedicht in dem 64-seitigen Büchlein nennt sie Mine Heimat. Wo de Ostseewellen trecken an den Strand, wo de gele Ginster bleugt in dünnen Sand. Da ist Mine Heimat, da bin ich Tauhus. Bei den diesjährigen Kranzspielen im Bürgersaale des Rathauses errang ein reizendes, humorvolles Gedicht in plattdeutscher Mundart von Frau Martha Müller, die bereits bei den vorjährigen Kranzspielen preisgekrönt wurde, den ersten Preis. Seit 1905 richtet die Gottsched-Gesellschaft Berlin im Berliner Rathaus ihre Kranzspiele aus. Und bei den ersten Kranzspielen 1905 erhält die 28-jährige Dichterin für ihr plattdeutsches Gedicht »Lütt Liesing« den dritten Preis und einen Lorbeerzweig. 1906 gewinnt sie den ersten Preis und den großen Lorbeerkranz. Seit Jahren arbeitet sie in Berlin als Redakteurin beim Deutschen Familienblatt. Das veröffentlichte bereits 1899, ein Jahr nach ihrem Weggang aus Vorpommern, ihre Erzählung »Nachtschatten«. Nach der Heirat mit dem Privatdozenten Dr. Max Müller scheidet sie 1905 aus der Redaktion des Deutschen Familienblattes aus. Im Sommer 1911 verlässt Martha Müller-Grälert die Stadt. Sie folgt ihrem Mann nach Japan, der eine Professur in Sapporo antreten wird. Vom Komponisten Simon Kranich sind, so Recherchen in Zürich, Leipzig und in Berlin, offenbar keine Schriftstücke zur Entstehung des Liedes vorhanden. Anfrage in der Zentralbibliothek Zürich. Nach 3 Stunden und 30 Minuten liegt die Rede vor, die auf seiner Beerdigung gehalten wurde. Und damit eine erste Biografie. Simon Otto Louis Kranich, geboren am 19. November 1866 in Lauchröden bei Eisenach. Schreinerhandwerk erlernt, lässt sich in Zürich nieder, betreibt dort erfolgreich eine Bilderrahmenfabrikation. Er ist teilweise jahrzehntelang Mitglied verschiedener Chöre. Er komponiert 117 Lieder für Männer, Frauen und gemischte Chöre. An seinem 70. Geburtstag 1936 erhält Kranich ein Schreiben aus Kiel. Sie haben den schleswig-holsteinischen Friesen ihr erstes Heimatlied geschenkt. Wellen trecken an den Strand.
Auf den ostfriesischen Inseln und in Husum tauchen Postkarten auf, mit Text und Noten nach der ursprünglichen Melodie ohne Namensnennung. Der Deutsche Männergesangverein Zürich erfährt auf Anfrage, ein Kurgast vom Domchor habe die Aufzeichnungen nach dem Vorsingen gemacht. War der Kurgast der umtriebige Friedrich Fischer Friesenhausen aus Soltau? Belegt ist, dass er die Ostseewellen gegen Nordseewellen austauschte, Text und Musik unter verschiedenen Titeln verlegte, im Friesenverlag Partituren seiner Bearbeitung von Müller, Grälert und Kranich herausgab.
Wo die Nordseewellen prägen an den Strand, wo die gehen blauen Pläne im grünen Land, wo die Mäden schrien grellen Songgruß, do ist meine Heimat, do bin ich zu Hus.
Gern wird die Geschichte kolportiert, wie das Lied ins Fassertal kam und dort, in den Dolomiten, zur Hymne wurde. Der Hotelier Francesco de Sulian habe das Lied, als er mal in Deutschland war, gehört und während der Heimreise im Schlafwagen auf seine Heimat umgedichtet. Von September 1940 bis September 1942 war ich als Dolmetscher in Deutschland tätig, und zwar in einem italienischen Arbeitslager. Während meines Aufenthaltes hatte ich die Möglichkeit, das Lied der ostfriesischen Inseln kennenzulernen und mich in dieses Lied zu verlieben. Sofort dachte ich, zu dieser einprägsamen Melodie einen ladinischen Text zu schreiben. Martha Müller-Grälert starb einsam und verarmt am 18. November 1939. Simon Kranich verstarb hochgeehrt am 11. Dezember 1936 in Zürich. Meine Heimat. Als Gedicht ist es in Deutschland entstanden. Als Lied ging es aus der Schweiz nach Deutschland und in die Welt. Eine offizielle Landeshymne hat Mecklenburg-Vorpommern immer noch nicht.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 368. Wenn eine Firma mehr Schulden hat, als sie noch wert ist, ist sie bankrott. Dann leitet das Amtsgericht ein Konkursverfahren ein und setzt einen Konkursverwalter ein. Alle werden arbeitslos und der Konkursverwalter verkauft alles, um wenigstens noch einen Teil der Schulden zu bezahlen. Wenn eine Firma insolvent ist, ist sie zahlungsunfähig, weil der Bank das Risiko, die Firma könnte bankrott gehen, zu groß ist. Die Firma meldet ihre Zahlungsunfähigkeit dem Amtsgericht und das setzt einen Insolvenzverwalter ein, meist einen Rechtsanwalt. Der versucht zu retten, was noch zu retten ist, prüft die Auftragslage und die Bilanzen und überlegt sich, unter welchen Bedingungen er die Firma trotz der Insolvenz weiter betreiben kann. Das bedeutet meist, dass viele entlassen werden und dass die anderen da dann weniger verdienen. Eine Firma im Saarland, dem westlichsten der 16 deutschen Bundesländer, hat eine lange Tradition. Die meisten arbeiten da schon seit 10 oder 20 Jahren und manche auch noch länger, eine Frau schon seit 38 Jahren. Sie wird bald 61. Wenn sie ihren Arbeitsplatz bei dieser Firma verliert, wird sie nirgendwo mehr Arbeit bekommen. Die Firma ist ein Autozulieferer. Das bedeutet, dass sie Firmen, die Autos produzieren, Autoteile zuliefert. Sie gehört seit 1996 zum drittgrößten Autozuliefererkonzern der Welt, aber der wollte dort keine Zierleisten mehr produzieren. Das hätte der Konzern den Beschäftigten sagen müssen, aber dann hätte er ihnen bei ihrer Entlassung hohe Abfindungen zahlen müssen. Um das zu vermeiden, hat der Konzern diese Firma 2007 an einen Investor aus Hongkong verkauft. Im Dezember 2005 hat die Firma vom Saarland 2 Millionen Euro als Zuschuss zu den Kosten von Investitionen zur technischen Modernisierung bekommen. Jedoch unter der Bedingung, dort müssten bis 30. April 2009 mindestens 313 Arbeitnehmer beschäftigt bleiben, weil die Landesregierung etwas gegen die Arbeitslosigkeit tun wollte. Tatsächlich waren da aber schon nur noch 260 beschäftigt und der Insolvenzverwalter hat ihnen bei der Betriebsversammlung in der Kantine gesagt, dass die vorhandenen Aufträge nur für 120 von ihnen reichen. Er wollte aber niemanden entlassen, sondern hat denen, die da nicht mehr gebraucht wurden, vorgeschlagen, freiwillig bei der Firma aufzuhören und zu einer Transfergesellschaft zu gehen. Da bekämen sie mit Geld vom Staat ein halbes Jahr lang 80% ihres bisherigen Nettolohns, man werde ihnen bei der Arbeitssuche helfen und eine Umschulung für andere Tätigkeiten oder eine Weiterbildung anbieten. Die Bedingung war aber, dass mehr als 50% dieses Angebot annahmen. Während der Insolvenzverwalter noch mit dem Betriebsrat und der Industriegewerkschaft Metall über die Gründung der Transfergesellschaft verhandelt hat, hat er Investoren gesucht, die bereit wären, die Firma zu übernehmen. Er hat 3 Interessenten gefunden, aber 2 haben abgesagt und nur ein irischer Investor ist übrig geblieben. Der wollte für die Fabrik natürlich so wenig wie möglich zahlen, aber er wollte auch die Löhne um über 30% senken, Sozialleistungen wie das Urlaubsgeld und die Dauer des bezahlten Urlaubs reduzieren und noch weniger Leute übernehmen. In langen Verhandlungen hat der Insolvenzverwalter erreicht, dass die in der Produktion beschäftigten Arbeiter nur aufs Urlaubsgeld verzichten und für den gleichen Lohn 39 Stunden statt 35 Stunden in der Woche arbeiten, also mehr Arbeit von 4 Wochenstunden ohne Lohnausgleich akzeptieren müssen, wenn sie da bleiben wollen. Bei den Verwaltungsangestellten kommt noch eine Gehaltsreduzierung um 20% hinzu, sodass sie mit 11% für unbezahlte Mehrarbeit und 6% Urlaubsgeld insgesamt auf 37% verzichten müssen. Die Gewerkschaft hat diese Verschlechterung nicht akzeptiert und der Betriebsrat auch nicht. Deshalb musste jeder den neuen Arbeitsvertrag selber unterschreiben und die meisten haben das auch getan, weil sie keine Alternative hatten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 368. Danke.